Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen auf einen Psalm hören, Psalm 130. Psalm 130. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ja, liebe Geschwister, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit einmal anschauen, dann wird, denke ich, deutlich, dass zwischen dem Wünschen und auch dem Hoffen des Einzelnen und der oft bitteren Realität eine große Kluft besteht. Das Trachten des Menschen, seine Sehnsüchte, die richten sich, das erleben wir immer wieder, wenn es so vielleicht Straßenumfragen gibt oder wenn Menschen befragt werden. Die Sehnsüchte, die richten sich auf Frieden, auf Gesundheit, auf Wohlergehen. Und die düsteren Stunden, das Bangen, die Not, die Ängste und auch den Schmerz, den verbannt der Mensch und schiebt das Ganze weit von sich. In der Realität, ich denke, das wissen wir alle, wir hören das auch immer wieder, wenn es darum geht, für wen wir beten dürfen, für wen wir beten sollen. In der Realität, liebe Geschwister, ist es jedoch so, dass diese düstere Seite des Lebens uns nur allzu oft einholt. Seien es also die Todesfälle in der Familie, Streit, Hader oder Krankheiten, von denen die Gemeinde hier, denke ich, doch das eine oder andere erzählen könnte. Das Leben, unser Leben, ja, besteht an vielen Tagen nicht aus eitel Sonnenschein. Und ich denke, dass es sehr vielen von uns so geht wie dem Psalmdichter. Und wir laut ausrufen möchten, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Martin Luther, ich denke, den Namen haben wir alle schon einmal gehört. Der hat um die Jahreswende 1523, 1524 diesen Psalm 130 in Gedichtform gegossen. Und Johann Sebastian Bach, der ebenso bekannte Kirchenmusiker, hat später dann eine Kirchenkantate daraus gemacht. 1724 hat Bach in Leipzig diese Kantate komponiert und 1724, am 29. Oktober, ist das zum ersten Mal aufgeführt worden und Bachs Kantate basiert in Text und Melodie auf dem Kirchenlied Aus tiefer Not schrei ich zu dir von Martin Luther. Ja, liebe Geschwister, ich glaube, es gibt eine Grundkonstante. Es mag mir verziehen sein, dass ich als Historiker immer auch wieder so ein bisschen in die Geschichte zurückblicke, aber ich denke, das ist ganz spannend, weil wir Menschen ja zwar im Heute und Jetzt leben Aber manchmal ist ganz interessant, es auch über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, dass das, was uns vielleicht so unique, so einzigartig bei uns selber vorkommt, die Menschen aber zu allen Zeiten beschäftigt hat. Das heißt, es gibt eine Grundkonstante in unser aller Leben, und das ist die Not, das ist auch die Angst, das sind die Bedrängnisse, die jeden Menschen, oder vielleicht könnte man sagen fast jeden Menschen, aber gut, die jeden Menschen im Laufe seines Lebens überfallen werden. Es ist auch kein Zufall, dass ich heute Morgen Martin Luther und auch Johann Sebastian Bach namentlich erwähne. Meine Frau und ich waren in den Sommerferien in Eisenach zu Gast. Und wir haben die Wartburg besichtigt. Ich glaube, das letzte Mal war ich in den 80er Jahren dort. Das ist schon ein paar Tage her. Und wir waren also auf der Wartburg und wir haben auch das Bach-Museum besucht. Und was interessant ist, die beiden Namen sind ja bekannt, aber beide Orte, beides sind Orte, also die Wartburg als auch Eisenach als Ort, sind Orte, Schaffensorte von Menschen, von Christen, die in ihrer Zeit, in der sie lebten, oftmals mit Schimpf und auch Schande und bei Martin Luther auch mit dem Tod bedroht waren. Dieser Martin Luther, ich erwähne es nochmal, weil dieser Martin Luther, auf den eigentlich die evangelische Kirche, die Protestanten sich gründen, aber in den Predigten oftmals nur noch der Name zum Vorschein kommt, also der wird vielleicht erwähnt, aber ansonsten kommt von den Lehren, von dem, was Luther auch ausgemacht hat, oftmals nicht mehr allzu viel vor. Beide, Luther als auch Bach, waren Menschen, die, um mit einem Bibelwort vielleicht das zu beschreiben, die so dem Wort Gottes auch verschrieben waren, dass sie alles andere wie Dreck erachteten. Und man kann sich zwar mit großen Namen brüsten, aber die Frage ist natürlich auch für jeden von uns, ob wir auch bereit sind oder bereit wären oder bereit waren in der Vergangenheit für unseren Glauben und auch für das Wort Gottes so ganz einzustehen. Martin Luther, ich hatte es gerade erwähnt, hat aus Psalm 130 ein Lied gedichtet aus tiefer Not. Und da sagt er Folgendes: Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffnen. Denn so du willst, das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann Herr vor dir bleiben? Bei dir, also bei Gott, gilt nichts, denn Gnad und Gunst, also Gunst in Altdeutsch, die Sünden zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen kann, des muss dich fürchten jeder Mann und deiner Gnaden leben. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen, die mir zusagt sein wertes Wort, das ist mein Trost und treuer Hort. Des will ich allzeit harren. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch Sorgen. So tu Israel rechter Art, der aus dem Geist erzeuget ward und seines Gotts erharre. Und bei uns, sagt Luther, bei uns ist der Sünden viel. Bei Gott ist viel mehr Gnaden. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schaden. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen. Martin Luther war, denke ich, ein einfacher Mann. Einfach dahingehend, dass er, was uns Deutschen manchmal nachgesagt wird, wir Deutschen sind oftmals sehr kompliziert. Die Angelsachsen sind da anders. Die drücken große Wahrheiten auch manchmal recht simpel aus. Wir Deutschen, ja, hat man manchmal den Eindruck, wir schaffen es selbst, kleine Wahrheiten so komplex zu formulieren, dass sie groß erscheinen. Bei Luther war es anders und das mit dem einfachen Mann soll Folgendes bedeuten. Er hat uns das auch bei der Übersetzung des Neuen Testamentes vorgemacht. Er ist, das wurde dort auch recht schön beschrieben, da auf die Märkte gegangen, durch die Straßen gegangen und hat dem Volk, heute hören wir oft in den Nachrichten, da wird dem Volk aufs Maul gehauen. Er hat dem Volk aufs Maul geschaut und hat, und das war das Ziel, die Worte Gottes in einer Weise dargeboten, dass auch die einfachen Menschen, nicht nur die Studierten, die einfachen Menschen auf der Straße die Bibel verstehen konnten. Und, liebe Geschwister, das ist eigentlich die zentrale Frage, die uns, Gott, ich muss jetzt aufpassen, also es gibt viele zentrale Fragen, aber eine zentrale Frage, die uns auf jeden Fall beschäftigen sollte und die Luther auch beschäftigt hat, war nämlich die, wie wir Menschen für Gott gewinnen können. Ja? Das ist mir bewusst, das ist eine bisweilen schwierige und es ist auch eine bisweilen missverständliche Formulierung. Ich hoffe, dass es mir in der heutigen Predigt diesmal gelingt, klar und unmissverständlich darzulegen, was ich mit der Aussage meine. Getreu dem Wort aus Matthäus 4, Vers 18, heißt es nämlich, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Das heißt eigentlich, liebe Geschwister, geht es darum, dass wir Menschenfischer sind, Menschenfischer sein sollen, die andere Menschen ja auch für Jesus Christus begeistern sollen. Ich habe mich da auf eine Bibelstelle gestützt, da wird mir jetzt auch keiner widersprechen, aber die Frage ist ja trotzdem, was heißt denn das jetzt nun konkret? Wenn wir den Psalm 130 nehmen, die heutige Grundlage, wenn wir zu dieser Bibelstelle zurückkehren, dann heißt das, dass Menschenfischer zu sein zunächst einmal bedeutet, dass wir den Menschen reinen Wein einschenken. Dass wir sie nicht belügen, dass wir sie nicht betrügen. Denn Nachfolger Christi zu sein, das bedeutet kein sorgenfreies Leben. Sondern im Gegenteil bedeutet es, oftmals mit Anfeindungen zu leben, mit Sorgen und mit Anfechtungen, die man als Nichtchrist vielleicht gar nicht hätte. Davon erzählt Psalm 130, davon erzählt Luther in seinem Lied. Ja. Das wird nicht aufgehübscht, nicht mit Zuckerguss überzogen, sondern die Bibel, wir haben das ja auch bei dir nochmal heute Morgen in deinem Psalm gehört, ja, die Psalme künden davon, dass also Menschen, die mit Gott unterwegs sind, in Nöten stecken. Die Verse Luthers in seinem Lied, Grundlage der Psalm 130, verraten uns aber noch etwas über das Denken und auch die Ziele dieses großen Kirchenmannes. Denn Luther hatte eins erkannt, dass man nur dann an Gottes Wort glauben und ihm nachfolgen kann, sofern man es überhaupt gehört hat. Klingt banal, aber ich glaube, dass das vielen gar nicht so klar ist. Es ist nicht die Taufe allein. Es ist nicht die Firmung, die Konfirmation. Es ist auch nicht die Tatsache, dass ich jeden Sonntag in irgendeinem Gottesdienst sitze. Das alles macht uns nicht zu Christen. Sondern es ist das Wort Gottes, welches die Menschenfischer Christi in die Welt hinaustragen sollen. Und ja, leider, liebe Geschwister, ist das heutzutage oftmals nicht mehr der Fall. Man spricht in Kirchen oftmals über ganz viele Dinge. Über Christus aber und über seine Heilsbotschaft hört man jedoch wenig. Und hier wird vielleicht auch deutlich, warum dieses Wort Menschenfischer bisweilen etwas missverständlich ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geangelt hat. Ich habe so Angelerlebnisse. So einen dreckigen Fisch da aus dem Wasser zu bekommen, ist nicht immer einfach. Ein Fischer, ein Angler, der so einen Fisch fangen will, der muss sich, ja, woran orientieren? An dem Fisch und am Geschmack des Fisches. Ich habe einen Kollegen, der immer zu mir sagt, Piet, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dir. Der Kollege hat recht, was die Fische betrifft. Jetzt ist ja die Frage, aber wenn wir Menschenfischer sein sollen, wie sieht denn das dann aus? Welchen Köder verwenden wir denn, liebe Geschwister, dass er den Menschen auch mundet? Liebe Gemeinde, das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, eigentlich müssten wir uns doch da am Psalm 130 schon von Anfang an stoßen. Aus tiefer Not, liebe Freunde, was wollen wir denn damit erreichen? Die Leute, die da in die Gemeinde kommen, die suchen doch Frieden, Glück. Will ich wirklich jemanden, der dann in der Gemeinde auch noch von der tiefen Not predigt? Ich suche doch vielleicht Freude, ich suche Ablenkung, was auch immer. Sollten wir dann nicht vielleicht lieber fröhlichere Texte singen? Mutmachende Bibelstellen besprechen, Texte, die unser Fisch, ja, ihr Fische alle, die ihr vielleicht hören wollt. Ja. Die Frage ist nämlich, wenn der Köder dem Fisch schmecken soll, und ich behaupte mal als alter Angler, das stimmt, wenn das also so ist, was möchte der natürliche Fisch eigentlich fressen? Was erwartet der natürliche Fisch von einem Prediger? Was erwartet der natürliche Fisch von einer Gemeinde? Ja, und Luther und Bach. Luther und Bach, denen war klar, dass unsere Angebote, unsere Texte, unsere Musik Gott verherrlichen sollen. Gott verherrlichen sollen. Und nicht in erster Linie die Wünsche und die Erwartungen der Menschen befriedigen sollen. Und die Frage ist, was verherrlicht Gott nun am meisten, wenn wir uns treu an sein Wort halten und dies ohne Auslassungen verkünden? Das heißt, nicht der Zeitgeist. Und liebe Geschwister, der weht in jeder Zeit, mal so, mal so. Nicht der Zeitgeist hat die Predigt zu bestimmen, sondern ganz allein die Worte der Heiligen Schrift. Und der Psalm 130 und Luthers Dichtung die sind dafür ein ganz wunderbares Beispiel. Denn dieser vorliegende Psalm, der war für Luther das reinste Evangelium. Die ganze frohe Botschaft des Neuen Testamentes in wenigen Versen. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Luther hatte eine Idee, eine Intention. Vielleicht auch eine Vision. Ja, Bundeskanzler Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Aber es gibt durchaus auch Visionen und Intentionen und Ideen, die es wert sind, dass man sie zitiert. Und zwar 1523, wir denken dran, 1517, Thesenanschlag zu Wittenberg, Beginn der Reformation, 1523 hatte Luther eine, wie es heißt, unerhörte Idee. Er hat seinen Freunden geschrieben: Meine Absicht ist es, umgangssprachliche Psalmen für das Volk zu verfassen, damit das Wort Gottes sogar durch den Gesang unter den Leuten lebt. Und er hat dann die Freunde zur Mitwirkung aufgefordert. Das klingt für uns jetzt vielleicht erstmal für eine gute Idee. Damals war das zumindest riskant. Psalmen für das Volk? Es hieß hier in einem Artikel, Kirchenmusik, das stellte die Kirchenmusik auf den Kopf. Denn die anspruchsvolle Musik war bisher dem Chor vorbehalten, der sang sie nämlich auf Latein. Das war eine gute Idee, weil die Leute kein Latein konnten. Ja, die verstanden dann also quasi erstmal gar nicht, was der Chor da sang, wenn man es ihnen nicht erklärte. Und jetzt die Idee, Lieder in einer Sprache, dass das Volk es versteht. Und das Lied, was Luther hier im Brief an seine Freunde mal beigefügt hat, dieses aus tiefer Not schrei ich zu dir, nach dem 130. Psalm, wurde dann auch eins seiner bekanntesten. Das heißt, Luthers Ziel war es, das Wort Gottes unter das Volk zu bringen. Und er erkannte, dass mit Hilfe der Musik, Musik ist ein Schlüssel für so viele Dinge, dass das mit Hilfe der Musik des gesungenen Wortes besonders erfolgreich sein würde. Das heißt, in unserer Angelanalogie zu bleiben, die Musik war durchaus der Köder, den Luther eingesetzt hat. Aber, wir haben ein ganz dickes Aber. Am wichtigsten änderte er kein Jota. Das Wort der Heiligen Schrift blieb erhalten. Und das war ein ganz genialer Schachzug. Und wir erfahren auch, warum Luther gerade den 130. Psalm für so wichtig hielt, für so entscheidend, dass er genau ihn vertont hat. Luthers Intention war es, mithilfe der Musik, mithilfe umgangssprachlicher Formulierung, mithilfe der Bibelübersetzung, die Menschen dazu zu bringen, das Wort Gottes zu hören, zu lesen, zu studieren. Bei diesem Lied ging es jetzt eben darum, die Menschen auf die zentralen Glaubenssätze hinzuweisen, jene Glaubenssätze, für die Luther mit seinem Leben einstand. Es sind dies die Rechtfertigungslehre, von der an dieser Stelle immer wieder die Rede war, und die großen drei der reformatorischen Lehre: das Sola Fide, das Sola Scriptura, das Sola Gratia. Allein durch Glauben, allein die Schrift und allein durch Gnade. Und diese biblischen Wahrheiten, die wollte Martin Luther den Menschen darbieten, in einer Form, dass diese sie möglichst einfach aufnehmen und auch behalten konnten. In Vers 3, liebe Geschwister, heißt es, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Was heißt das nun? Nun, liebe Gemeinde, das ist die Rechtfertigungslehre, die man auch von der Heiligung in der Nachfolge Christi so klar abtrennen muss. Es bedeutet, das ist diese Wahrheit, die wir Menschen nicht hören wollen, die uns zuwider ist. Aber diese Wahrheit lautet, es gibt keinen Menschen hier auf Erden, der ganz ohne Sünde über diese Erde wandelt. Das heißt, wenn Gott, der Herr, auf unser Tun schaut, so kann keiner vor Gott bestehen. Es bedeutet auch das ist uns zutiefst zuwider. Ich denke auch Christen, wenn sie mal ehrlich mit sich ins Gericht gehen. Es bedeutet nämlich auch, dass all unser frommes Tun hier auf Erden uns niemals in den Himmel kommen lassen, da unsere Sünden oder unser sündhaftes Wesen uns niemals vor Gott bestehen lassen werden. Das heißt, das sündhafte Wesen, die Sünden, die wir begangen haben, sie sind das Verdammungsurteil, welches uns in die ewige Gottesferne, in die Hölle führen wird. Und nun, das hat Luther ja selber auch, das war ja so der Knackpunkt auch in seinem Glaubensleben. Und plötzlich scheint das Licht des Evangeliums auf. Und das Interessante ist, in einem Psalmtext des Alten Testamentes. Wir sehen hier, das ist nur am Rande erwähnt, ja auch, dass das Alte und das Neue Testament untrennbar miteinander zusammenhängen. Sie gehören zusammen. Und dass das Evangelium Christi bereits im Alten Testament zu finden ist. Und jetzt heißt es weiter in Vers 4, 5, 6, 7. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und hier zeigte sich jetzt für Luther, das ganze Licht der frohen Botschaft vom Kreuz, welches in all der Not und auch der Trübsal der Anfangsverse die Kernbotschaft des Neuen Testamentes ausmacht. Die geschundene Seele, sie weiß und sie glaubt, dass allein Gott ihr Rettung bringen kann. Sola fide. Allein der Glaube ist es, der den Menschen harren, ausharren und hoffen lässt. Ja, und auf was hofft der Mensch? Woran richtet sich sein Glaube aus? Der Mensch hofft ganz allein auf Gottes Wort, das Sola Scriptura. Ja. Ich hoffe auf sein Wort, heißt es im Psalm. Das ist das Sola Scriptura, allein die Schrift, allein das Wort Gottes und sonst nichts ist hier das zentrale Element. Ja, und liebe Geschwister, was erkennt der Mensch, der all seinen Glauben, all sein Hoffen auf das Wort Gottes, auf die Bibel ausrichtet? Nun, dieser Mensch wird erkennen, was in Vers 7 geschrieben steht. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Liebe Geschwister, das ist die protestantische Lehre in Reinkultur. Das ist es, was Martin Luther den Menschen mitteilen wollte. Das ist es, was uns das Wort Gottes mit Psalm 130 auf unseren Lebensweg mitgeben möchte. Wir alle sind Sünder. Wir alle sind Sünder und können uns mit unseren Taten das Himmelreich nicht verdienen. Unsere einzige Hoffnung, das Ziel unseres Glaubens, kann nur bei Gott liegen und bei seinem Sohn Jesus Christus. Von ihm, von Christus, kündet die Heilige Schrift, die Bibel. Und sie allein sollte unsere Basis, unser Fundament, unsere Richtschnur sein. Und diese Heilige Schrift nun verkündet uns den einzigen Ausweg aus der Sackgasse unseres Lebens. Gnade und auch Erlösung gibt es nur beim Herrn. Wir sind allein gerechtfertigt und stehen allein in weißen Gewändern vor Gott, weil Gott uns gnädig ist und wir erlöst sind dadurch, dass Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha stellvertretend für unsere Sünden starb. Das ist die Botschaft, die tiefere Botschaft aus Psalm 130. Das ist die Botschaft Martin Luthers, die er mit seinem Lied auch den Menschen näher bringen wollte. Durch das Lied diese Botschaft in die Herzen seiner Zuhörer senken wollte. Und das, liebe Geschwister, ist es auch, was wir immer wieder in die Welt hinausrufen dürfen. Es sind dies die drei Grundsätze der Reformation, die auch nach 500 Jahren nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Allein durch Glauben, allein die Schrift und allein durch Gnade. Amen. Wollen beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, habe Dank, dass deine Botschaft so eine ganz einfache ist. Sie ist nicht kompliziert, sondern sie ist von allen Menschen zu verstehen. Wenn dein Heiliger Geist die Gnade schenkt, die Herzen anrührt und du, Herr, Menschen zu dir, zu deinem Wort, zu deiner Botschaft ziehst. Und so wollen wir dir Dank sagen heute Morgen für die große Wahrheit, dass die Gnade uns errettet und nicht unserer Tun und dass alles, was wir müssen, in deinem Wort, in der Heiligen Schrift steht und wir sie studieren dürfen, wir sie predigen dürfen. Und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.